Liebe Brüder und Schwestern, ich war jetzt diese Woche in Deutschland, in Halle und Berlin. Ich musste für meine Forschungsvorhaben in die Bibliotheken gehen. Diesen Freitag hatte ich da einen ziemlich anstrengenden, langen Arbeitstag. Und ich hatte nicht mehr die Kraft, in Berlin danach noch die Museen, Kirchen und Denkmäler anzuschauen, was ich eigentlich sonst wirklich sehr gerne mache. Aber ich wollte doch noch zum Alexanderplatz gehen. Ich wollte dort die Weltuhr sehen, die ist ziemlich bekannt. Und ich wollte vor allem dort etwas vom vergangenen Ostblock etwas spüren. Ich habe ja einen Bezug zum Ostblock, weil meine Eltern von dort her kommen. Ich bin auch selber dort geboren, in der Tschechoslowakei. Und als ich so müde, hungrig und durstig mich zum Alexanderplatz, zur Weltuhr bewegte, da hörte ich auf einmal so wirklich ganz schöne Klänge. Da hatte ein DJ aufgelegt und wirklich schöne rhythmische Melodien gespielt und hat etwas von Freude und Liebe gesungen und dachte mir, wow, also das ist das Berlin, das man so, von dem man so schwärmt, so alternativ. Straßenkünstler, die von der Straße leben eigentlich und auf der Straße spielen. Und ich habe mir gedacht, wow, das möchte ich mir näher anschauen. Ich trat näher und stellte überrascht fest, es waren Christen, die da gespielt haben. Jesus versöhnt Gott, stand da auf einem kleinen Karton und ich war so froh. Zuerst über diese schönen Klänge, dann aber noch mehr, dass es Christen waren, die da gespielt haben. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Ich blieb natürlich dort bei der Weltuhr stehen und hörte den Klängen zu und spürte Ruhe und Frieden in mir. Ich muss wissen, der Osten Deutschlands, die ehemalige DDR, ist eine der atheistischsten Gegenden Europas, wo der Atheismus am meisten fortgeschritten ist. Und ein Bild, das diesen Atheismus in der DDR besonders gut symbolisiert, hat sich bei mir tief eingeprägt. Das habe ich gesehen bei einer dieser zahlreichen Ausstellungen zur Berliner Mauer. Es zeigt die Versöhnungskirche, in Berlin, die mitten im Todesstreifen stand. Das ist im sogenannten Niemandsland, im Grenzbereich, wo man nicht hingehen durfte. Zwischen zwei Mauern eingepfercht. Natürlich konnte die Gemeinde da nicht mehr in diese Kirche gehen. Und recht spät aber doch wurde diese Kirche dann 1985 gesprengt. Man sieht bewegende Bilder davon, wie der Kirchturm den Boden fällt. Das ist ein Sinnbild für mich, für dieses dezidiert atheistische Programm der DDR. Die Kirche, den Glauben, Gott soll es nicht geben. Das war die Parole. Und umso mehr war ich dann über diesen christlichen DJ erfreut. Und als die für mich himmlischen Klänge zu Ende waren, nahm der DJ das Mikro in die Hand und begann zu predigen. Ganz im Stil der Straßenprediger. Wahrscheinlich kennt ihr das, wenn Straßenprediger von Jesus predigen. Wovon sprach er? Er sprach vom nahen Ende der Welt. Von Himmel und Hölle, über unsere Sünden und dass uns Jesus Christus von diesen Sünden befreit. Nicht ganz unwahr, dachte ich mir, aber trotzdem, diese Botschaft konnte nicht wirklich in mein Herz hineinkommen. Es konnte mein Herz nicht erwärmen. Etwas lieblos, kalt und mechanisch das Ganze. Es hat mich aber nachdenklich gemacht. Wieso geht mir diese Botschaft nicht unter die Haut? Mag zwar dogmatisch doch richtig gewesen sein, aber ich dachte mir, erreicht man wirklich mit solchen Botschaften auf diese Art und Weise die Menschen von heute? Spricht das die Menschen von heute an? Immer das Reden vom nahen Ende, von Sünden, von Strafen, von Hölle. Ist es okay, auf diese Art und Weise vom nahen Ende zu sprechen, auf die wir uns entsprechend vorbereiten sollen? Nun, andererseits passt das doch gut zu unserer Zeit. Untergangsfilme haben in den Kinos Hochkonjunktur. Filme wie 2012, Melancholia oder Der Tag, an dem die Erde stillstand, greifen auf unterschiedliche Art und Weise dieses Thema auf, Untergang der Welt. Und es gibt einen Hype, wahrscheinlich habt ihr das bemerkt, um das Auslaufen des Maya-Kalenders, der am 20.12.2012 auslaufen soll und folglich danach die Welt zu Ende gehen soll. Dazu kommt noch die Krise, von der ständig die Rede ist, und die globale Erderwärmung, Kriege und so weiter. Der Straßenprediger am Alexanderplatz hätte demnach durch den Nerv der Zeit getroffen, doch die Reaktionen der Passanten klangen nicht sehr überzeugend. Gelächter und Spott waren ihre Antworten. Vielleicht auch, weil es einen gewissen Überdruss gibt über das ständige Gerede der Straßenprediger über das Ende der Welt und die ständigen Berechnungen, die man da anstellt, wann das Ende der Welt eintritt. Es ist bisher aber noch nicht eingetreten, das Ende der Welt, so oft es auch schon verkündigt worden ist. Wieso erzähle ich euch das alles? Nun, wir haben es schon gehört, gemäß dem evangelischen Kirchenjahr feiern wir heute den Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Es ist sozusagen das christliche Silvesterfest. Und an diesem Tag soll man über die Ewigkeit nachdenken, auf die Zeit nach dem Tod, auf die Zeit nach dem Ende unseres eigenen Lebens und auf die Zeit nach dem Ende der Welt überhaupt. Das ist das Thema des Ewigkeitssonntages. Es ist aber so schwierig, diese Ewigkeit sich vorzustellen. Kein Wunder, wir kennen ja nur unsere eigene Welt, begrenzt von Raum und Zeit. Die Ewigkeit scheint dagegen unsere Wahrnehmung zu übersteigen. Kein Wunder also, dass es Dutzende Filme gibt zum Untergang der Welt. Aber ich zumindest habe noch keinen Film gesehen über die Ewigkeit. Das scheint nicht Thema zu sein. In unserer Gesellschaft ist es auch schwer, darüber zu sprechen. Aber der Prophet Jesaja beschreibt uns einen Ausschnitt aus dieser Ewigkeit, einen Ausschnitt aus dieser Heilszeit, die da verheißen wird, in recht deutlichen, klaren Worten. Sehr überraschend für uns. Und vor allem, was das Eindrücklichste dabei ist, er beschreibt eigentlich nicht das Ende der Welt, sondern den Beginn einer neuen Heilszeit. Ich möchte das jetzt lesen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 65, die Verse 17 bis 25. Gott spricht: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt, und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Es gibt Verheißungen im Alten Testament, die bereits erfüllt sind in Jesus Christus. Es gibt aber genauso Verheißungen im Alten Testament, die noch ausstehen, die sozusagen noch der Erfüllung harren. Und diese gelesene Stelle ist so eine Verheißung, die noch aussteht. Sie ist noch nicht erfüllt worden. Das Volk Israel, das gefangen genommen und nach Babylon geschleppt worden ist, für 40 Jahre, kam zurück nach Jerusalem. So hat es bereits der Prophet Jesaja in den Kapiteln 40 bis 55 dem Volk Israel verheißen und prophezeit. Und dies traf auch ein, das Volk Israel kam wieder zurück nach Jerusalem. Nun galt es aber, diese Stadt wieder neu aufzubauen, eine neue Gesellschaft einzurichten. Diesmal nun wirklich auf den Grundlagen der Gesetze Gottes, wo es keinen Götzendienst geben soll, wo es keine sozialen Missstände mehr geben soll. Doch Probleme tauchten auf. Man fiel wieder in alte Verhaltensmuster hinein. Enttäuschung und Ernüchterung machten sich breit im Volk Israel. Und da tauchte natürlich die Frage auf, wo bleibt das verheißene Heil? Wo bleibt das Heil, das uns der Prophet in Babylon verheißen hat? Es schaut so aus, als würde alles beim Alten bleiben. Und genau in dieser Situation, als das Volk Israel begann, verzweifelt zu werden, spricht der Prophet Jesaja als das Sprachrohr Gottes. Denn siehe, spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Gott hat also ganz andere Pläne mit seinem Volk vor, als nur die Wiedererrichtung eines Staates oder die Wiedererrichtung einer neuen Gesellschaft, so wichtig das auch sein mag. Aber Gott hat größere, umfassendere Pläne. Wenn man sich fragen, wie schauen denn diese neue Himmel und diese neue Erde aus? Wir haben es gehört. Man werde weder weinen noch klagen. Tränen werden und wurden vergossen in unserer Welt zuhauf. In den Wassern zu Babylon, wie im Psalm 137 beschrieben wird. Bei der Aussaat, wie wir es gerade im Psalm 126 gesprochen haben. Aber auch heute noch in Syrien, in Gaza, in Afghanistan, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, bei Begräbnissen, in Heimen, wo Kinder missbraucht werden und bei zerbrochenen Beziehungen. Und all diese Tränen, dieses Leiden soll zu einem Ende kommen. Es soll Freude herrschen in dieser neuen Welt. Es wird kein Leid mehr dort geben. Und es heißt weiter, dass 100-jährige Menschen Kinder genannt werden sollen. Also soll ein langes Leben dort herrschen. Fast so wie am Anfang der Welt, im Paradies, als die Leute wirklich 800, 900 Jahre alt geworden sind. Also ein 100-jähriger soll ein Knabe Kind genannt werden. Etwas, wovon die Mediziner heute träumen und dem die Menschen so eifrig nachgehen, dass sie ein langes Leben haben. Aber dieses Leben wird von Gott ermöglicht. Dieses Leben, dieses lange Leben schafft Gott. Weiter heißt es, sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Und sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Im Zeichen unserer heutigen Immobilienkrise und der Verfressenheit unserer Gesellschaft mag uns dieses Bild nicht sonderlich beeindrucken. Was hat es ja sogar den Anschein, dass diese Verheißung in unserer Zeit in Erfüllung gegangen ist. Wir haben ja Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Gleichzeitig macht es uns aber darauf aufmerksam, dass eine ungleiche Verteilung dieser Güter nach wie vor noch besteht. Während die meisten von uns ein Dach über dem Kopf haben und genügend zu essen haben, so muss es uns aber auch ziemlich deutlich sein, dass das nicht so ist überall auf der Welt, nicht einmal hier in Wien. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Das ist so ein schönes Bild für den umfassenden Frieden, den hier Gott schaffen will. Und ich dachte mir, besonders Kinder müssten doch dieses Bild lieben, wenn ich, also dass Wolf und Schaf beieinander liegen und und Löwen Stroh fressen wie die Rinder. Es vermittelt so ein Bild, ein wohliges Bild von einem umfassenden Frieden. Nicht einmal Tiere sollen sich gegenseitig fressen. Und um wie viel mehr soll dann Frieden zwischen den Menschen herrschen? Wieder erinnert uns das gewisserweise an den paradiesischen Urzustand, die wir aus Kinderbibeln reichlich kennen, Bilder davon. Doch das Beste wurde meiner Meinung nach im Vers davor gesagt. Es heißt dort, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich, also Gott, antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Und das ist meiner Meinung nach das Großartigste an dieser ganzen Verheißung, dass Gott mitten unter seinem Volk sein wird und wohnen wird. Er wird so präsent sein, dass nicht gefragt werden wird, wo ist denn Gott? Sondern er ist da. Gott wird wirklich ganz bei seinem Volk wohnen. Ich meine, das tut er auch jetzt schon durch Jesus Christus. Er ist auch durch Jesus Christus bei uns präsent. Aber es scheint, dass in dieser Heilszeit, die kommen wird, nichts zwischen Gott und den Menschen mehr sein wird, was die Gegenwart Gottes betrüben könnte. In der Offenbarung des Johannes am Ende des Neuen Testaments wird das noch in deutlicheren Worten ausgedrückt. Dort heißt es sogar, dass der Tod nicht mehr sein wird. Also es wird keine Sünde mehr herrschen, die uns zwischen Gott mehr trennen wird. Das ist eine großartige Verheißung, eine großartige Vision von einer kommenden neuen Zeit. Es wird eine Welt entstehen, in der alle Beziehungen unseres Lebens geheilt werden. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu den Mitmenschen, unsere Beziehung zu uns selbst und ja sogar zu unserer Umwelt. Tiere kommen da ja auch vor. Wie wir aus diesen Bildern leichter sehen können, will Gott uns Freude, Frieden und Fülle schenken. Also das Reden vom Ende der Welt bedeutet doch nur das Ende von Leid, Hass, Sünde und alles, was dazugehört. Es stimmt, eine Welt wird untergehen, aber es ist nur das Schlechte an dieser Welt, das untergehen wird. Die Sünde wird es nicht mehr geben. Und diese freudige Vision, dass das Schlechte untergeht, aber das Gute behalten bleibt, das, was Gott geschaffen hat, diese Vision habe ich bei dem Straßenprediger am Alexanderplatz ein wenig vermisst, wenn ich seinen Einsatz durchaus zu schätzen gewusst habe. Aber ich glaube, die Straßenprediger konzentrieren sich auf das Negative, auf das Ende der Welt und vergessen zu erwähnen, was wirklich uns bevorsteht, was Schönes auf uns zukommt. Es ist wahr, für uns Christen steht das Beste noch aus. Das heißt aber für die Gegenwart, die Frage zu stellen, wie wir nun damit umgehen sollen. Denn ehrlich gesagt, es ist doch ziemlich schwierig, eine solche umfassende Heilsverheißung wirklich zu glauben im Alltag, im täglichen Leben. Es ist schwierig, darauf zu vertrauen, dass das wirklich eines Tages, womöglich sogar bald, kommen wird. Was sollen wir also tun? Die Frage bleibt bestehen. Sollen wir mit verschränkten Armen geduldig auf das Ende warten und auf den Beginn einer neuen Heilszeit? Um mit Paulus zu sprechen, das sei ferne. Sollen wir also glauben, wir müssten das Reich Gottes auf Erden selber schaffen? Wir sollen den umfassenden Frieden selber herstellen? Das sei auch ferne. Das können wir nicht. Schaffen wir nicht. Was nun also? Nun, die Erfüllung dieser Verheißung hat in Jesus Christus ja begonnen mit seinem Auftreten. Als er auf die Erde kam und begann öffentlich zu wirken, sprach er ja, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit ihm kommt das Reich Gottes, kommt dieses Himmelreich, kommt diese Verheißungszeit zur Erfüllung, zum Beginn. Aber deren Vollendung steht noch aus. Es ist noch nicht zu Ende gebracht. Und das ist für unseren christlichen Glauben auch sehr wichtig zu wissen, dass wir uns nicht dauerhaft einrichten werden können auf dieser Welt, dieser Erde. Dass wir nur durchreisende Gäste auf Erden sind. Aber es ist damit nicht gemeint, dass dieser Aufenthalt hier auf Erden damit von geringer Bedeutung wäre. Im Gegenteil, Die Verheißung gilt unserer Welt. Die Verheißung gilt im Hier und Jetzt. Wir werden im Hier und Jetzt angesprochen. Das Reich Gottes beginnt hier auf dieser Welt und wird dann vollendet werden. Und wir leben in dieser Zwischenzeit des bereits begonnenen, aber noch nicht zu Ende gebrachten Reiche Gottes. Die Frage bleibt aber weiterhin bestehen, was sollen wir nun also tun? Wie sollen wir an diesem Reich arbeiten, wenn die Vollendung doch von Gott kommt und nicht von uns? Was ist unsere Aufgabe? Und ich möchte das vergleichen mit einem Hausbau. Der Architekt hat das Haus bereits geplant. Der Entwurf steht fest. Er weiß, wie es ausschauen soll. Und er kommt zur Baustelle, dem Bauherrn, und legt den Grundstein und beruft Arbeiter auf diese Baustelle, die das Haus nach seinen Plänen aufbauen sollen. Er bewacht die Arbeitsstelle und gibt den Arbeitern immer wieder Anweisungen, wie sie bauen sollen und wie wir manches auch korrigieren müssen, wenn die Arbeiter etwas falsch gemacht haben. Es wird ein herrlicher Bau sein, das steht fest. Den Entwurf kennen wir ja. Und auch wenn die Arbeiter das fertige Haus noch nicht sehen, sondern mehr noch eben eine Baustelle ist, so dürfen sie trotzdem doch die Hoffnung haben, dass eines Tages dieses Haus fertiggebracht werden wird. Dass eines Tages dieses Haus wirklich stehen wird. Wir dürfen Hoffnung haben, dass dieser Bau auch zu einem Ende kommt. Und diese Hoffnung soll uns motivieren, daran mitzuarbeiten und daran weiterzuarbeiten. Bitten wir also, durchaus auch als Arbeitslose, den Bauherrn, dass wir an seinem Bau arbeiten mögen dürfen. Und bitten wir auch um weitere Arbeiter. Es gibt viel zu tun. Es wird ein geräumiger Bau sein. Es wird ein großes Haus sein, wo viele Wohnungen sein werden. In der wir dann auch viele Menschen einladen dürfen. Wo sie Platz nehmen dürfen. Wo sie Ruhe und Frieden finden werden. Bitten wir daher den Herrn, dass er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen möge, um zu tun die Werke der Liebe für den Bau des Reiches Gottes. Denn die Werke der Liebe, das ist der Kitt, der die lebendigen Steine dieses Hauses zusammenhält. Also die beste Vorbereitung auf diese Heilszeit ist daher das Tun der Liebe. Denn dann wird uns das Kommende, das uns bevorsteht, sehr vertraut erscheinen. Wir werden sagen, ja, das kennen wir schon. Das heißt aber auch, dass das Kommende bereits jetzt im Hier und Jetzt Wirklichkeit wird. Es wird für uns bereits Wirklichkeit geworden sein. Und damit hat nicht das Böse, das Schlechte, die Sünde das letzte Wort in unserem Leben, sondern die umfassende Heilszeit, von der eben Jesaja berichtet hat. Und wir haben daher Hoffnung, dass Gott in unsere Geschichte eingreifen kann, das Übel der Welt zum Guten zu wenden. Dass sein Haus weitergebaut wird. Ich bin der Überzeugung, dass Gott damals beim Fall der Mauer die Geschichte ebenso gewendet hat, ebenso eingegriffen hat. 40 Jahre lang bestand der Unrechtsstaat der DDR. Die evangelischen Kirchen haben durch die Montagsgebete die vermeintliche Allmacht der staatlichen Apparate niedergerungen. Ohne Waffeneinsatz wohlgemerkt. Allein durch mutigen persönlichen Einsatz und durch Gebete. Am Ort der gesprengten Versöhnungskirche, von der ich anfangs berichtet habe, wurde heute eine Versöhnungskapelle errichtet, in der jeden Tag zum Mittag Gebete gehalten werden. Für mich eine sehr eindrückliche Wende, für mich ein eindrücklicher Beweis, dass Gott nach wie vor noch handelt und sich nicht aus dem Weltgeschehen zurückzieht. Das Unrecht hat nur für eine kurze Zeit Bestand, bis Gott darüber sein Urteil spricht und etwas gänzlich Neues schafft. Er greift eben ein in die Geschichte, weil er sein Reich fördern will, zu einem umfassenden Bauwerk. Bitten wir ihn, dass er auch in unsere Geschichte eingreift, in unser persönliches Leben, unsere Familien, unsere Freundschaften, unsere Gemeinden, in unser Land, unsere Welt. Und dann geht von seinem Friedensreich, von dem Jesaja berichtet, und das verheißen ist, dann geht von seinem Friedensreich auch im Hier und Jetzt etwas in Erfüllung. Mit dem eben demselben Propheten Jesaja möchten wir daher bitten: Ach Gott, dass du den Himmel zerrissest und führest herab und kommest zu uns. Komm, Herr Jesus Christus, vollende an uns, was du begonnen hast. Amen.